kein Lied für Öl. Diese Parole als Parole der Friedensbewegung. Mal wörtlich genommen, drückt aus, dass wenigstens diese Abteilung der Friedensbewegung, wie das so richtig findet, Öl für einen verwerflichen Kriegsgrund hält. Für Öl kein Krieg. Ich erlaube mir da schon mal die Frage an die Friedensbewegung. Wolltet ihr damit sagen, dass ihr moralisch vernünftige Kriegsgründe kennt? Ich sage nicht, die haben sie. Ich will die Frage an euch stellen. Weil die Parole legt das nahe. Die Sortierung zwischen Verwerflichen, von Attac und anderen für verwerflich gehaltenen und nicht verwerflichen Kriegsgründen. Sehr problematisch. Das ist das eine. Das zweite. Ich mache es, wie gesagt, wirklich diszipliniert. Anknüpfen an das, was ich in meinem ersten Teil über Frieden gesagt habe. Wie sieht eigentlich das Friedensgeschäft in Sachen Öl aus? Wie sieht es eigentlich aus? Ich weiß nur, dass im Nahen Osten nicht zuletzt wegen Öl schon einige Kriege geführt worden sind. Ich weiß, dass beispielsweise alle Verträge zwischen Staaten, die Öl fördern, und Staaten, die es abnehmen wollen, inklusive aller Verträge über Pipelines, die durch Länder gehen sollen, bis sie dann in irgendeinem Hafen sind, immer strategische Gesichtspunkte einschließen. Da wird nie gesagt, also da ist die Ölquelle, wir haben uns mit dem Staat geeinigt, da ist der Hafen, jetzt ziehen wir die Linie auf dem Atlas und da machen wir die Pipeline. Sondern da heißt es, von dir bis zur Grenze, dann kommt ein Staat, ja, wie sicher ist denn der? Was will denn der? Toleriert er das? Oder ist er ein Feind von uns? Ja, dann müssen wir wieder nach unten mit der Pipeline. Und so weiter und so fort. All das zeigt, das Ölgeschäft ist von vornherein eine immer strategisch kalkulierte Angelegenheit. Nicht zuletzt deswegen, weil das Öl nach wie vor, ich habe es vorhin kurz angedeutet, immer noch der zentrale Stoff ist, an dem die gesamte kapitalistische Wirtschaft hängt. Deswegen ist es so, wollen die führenden kapitalistischen Staaten auch nicht nur Öl haben. Sonst könnten sie ja einfach kaufen. Kein Blut für Öl, positiv gewendet. Amerika, wenn es Amerika bloß um Öl ginge, wieso haben sie denn ein Ölembargo verhängt? Das ist doch merkwürdig, das ist doch ein Widerspruch. Wenn es Amerika um Öl geht, geht es immer um mehr als um Öl. Wenn es Amerika um Öl geht, geht es immer um die Frage, wer sitzt eigentlich auf der Ölquelle drauf? Was für ein Staat mit welcher Führung sitzt drauf und kann im Letzten entscheiden, was mit dem Öl passiert und was mit dem Geld passiert, was aus dem Ölverkauf eingenommen wird. Und wenn denn auf so einer Ölquelle jemand drauf sitzt, von dem Amerika sagt, der ist antiamerikanisch, dann ist der Krieg ums Öl bei Amerika nichts anderes als der Krieg darum, die Vorherrschaft, die Herrschaft über eine Region zu erhalten, um selbst bestimmen zu können, wer welches Öl zu welchen Zwecken kriegt und wer was mit den Öleinnahmen machen kann. Die Ölfrage, die beim Irak im Augenblick ansteht, ist überhaupt keine ökonomische. Das ist eine politische und eine geostrategische. Die ergibt sich nicht aus einem unmittelbaren Bedarf an diesem Rohstoff, sondern der Bedarf ist von vornherein imperialistisch. Ich will sichern, dass dieser Grundstoff unserer Industrie möglichst vollständig zu unserer Verfügung steht und niemand damit was Falsches anstellt. Und weil das so ist, weil die Ölfrage von vornherein immer als diese politische und geostrategische aufgemacht wird, ist sie immer eine Kriegsfrage. Und die Sache, kein Krieg für Öl, blamiert sich einfach an dem Faktum, dass bereits der Frieden, die friedliche Ölpolitik, eine einzige strategische, politische, gewaltträchtige Angelegenheit ist. Das wäre mein erster Punkt. 7 Minuten. Der zweite Punkt, Völkerrecht. Bruch des Völkerrechts. In dem Zusammenhang käme ich dann auch nochmal auf Ihre Frage mit Weltgewaltmonopol und sowas kurz zurück. Auch das mache ich kurz. Es gibt übrigens, um wieder einen Literaturtipp zu machen, in dem neuen Gegenstandpunkt Heft 102 einen Artikel, wie Amerika heute, ich glaube, das heißt sogar, das Völkerrecht auf seinen Begriff bringt. Also eine Darstellung des Völkerrechts und wie Amerika damit umgeht. Ich will aber zum Völkerrecht ganz kurz was sagen. Das Völkerrecht taucht in der Friedensbewegung. Deswegen hat Attac bereits, bevor der Krieg losging, behauptet, dass dieser postulierte präventive Angriffskrieg das Völkerrecht mit Füßen tritt. Ein Missverständnis aufgesessen. Dieses Missverständnis heißt, das Völkerrecht ist dazu da, Kriege zu verhindern. Ein Blick ins Völkerrecht hätte zur Aufklärung dieses Irrtums führen können. Da stehen nämlich Sachen drin, die heißen, ich sage jetzt nicht den Wortlaut des jeweiligen Artikels, sondern heißen, einzig allein die UNO entscheidet über berechtigte und unberechtigte Kriege. Das ist ein bisschen was anderes als, wir sind dazu da, alle Kriege auf der Welt zu verhindern. Und wehe, jemand fängt einen Krieg an. Abzulesen ja übrigens an dem ganzen diplomatischen Getöbere vor dem Kriegseintritt. Was wollten die Amerikaner? Sie wollten sich vom Weltsicherheitsrat das Plazett nicht für den Krieg, sondern für die völkerrechtlich, also von der Weltgemeinschaft erklärte Berechtigung des Krieges abholen. Sie wollten damit folgende Gleichung wahrmachen. Völkerrecht gleich amerikanisches Kriegsinteresse. Haben sie nicht gekriegt, Krieg machen sie trotzdem. So, jetzt sind 2 Punkte zu klären. Erstens ist das Völkerrecht natürlich genauer zu bestimmen, als nur als die Instanz, die entscheidet, welche Kriege berechtigt sind und welche nicht. Und zweitens, warum halten sich die Amerikaner nicht dran? Das Völkerrecht, übrigens im Unterschied zum Völkerbund, mit UNO nach 1945 von den Amerikanern in die Welt gesetzt. Ja, dann weiß man schon mal, dass irgendwie auch amerikanische Interesse nicht nur in den Gründungsprozess, sondern in den Zweck dieser Institution mit eingegangen sein müssen. Das ist so. Ist ja albern, das leugnen zu wollen. Was ist der Zweck? Auch Amerika hat aus vorhin genannten Gründen nicht vor, immer gleich Kriege zu machen, diese Sorte Reichtum zu verschwenden, sondern hatte vor, über die Instanz der UNO dafür zu sorgen, dass der Verkehr zwischen Staaten möglichst mit allen Mitteln des Friedens, die ich vorhin alle aufgezählt habe, läuft. Also nur mit jenen Formen der Zerstörung des Reichtums, die bei Aufbau von Gewaltmitteln, mit denen auch Verträge zum Laufen gebracht werden, notwendig sind. Es gab eine Zeit in der Geschichte des beginnenden Kapitalismus und Imperialismus, da war Krieg das erste Mittel. Sie wollen ausnutzen von fremdem Reichtum möglichst über Einverständniserklärung dieser Staaten. Und dass sie da nicht nur Ja-Sager brauchten, sondern ihre Gewalt zum Einsatz gebracht haben, ist klar. Aber nicht ohne jene Zerstörungen, die Krieg darstellt. Deswegen sollte eine Institution über berechtigte und unberechtigte Kriege entscheiden. Das heißt also, offensichtlich ist die ganze Welt schon so, das war das, was sie vorhin nochmal zusammengefasst hat, schon so gestrickt, dass immer aufgepasst werden muss, ob jetzt die gewaltträchtige Staatenkonkurrenz den Kriegsübergang macht oder nicht. Ein weiteres Argument dafür, dass in der Staatenkonkurrenz überhaupt was faul ist und dass nur solche Kriege das Platzett kriegen, hinter denen die Mehrheit steht. Aufpassen. Mehrheit ist nicht die Wahrheit, obwohl es immer so heißt. Entscheiden tut nämlich nicht die Völkergemeinschaft, das Plenum, wo in der Tat jeder Staat die gleiche Stimme hat, sondern entscheiden tut der Weltsicherheitsrat, indem es ständige Mitglieder mit Vetum gibt und nicht ständige. Jetzt soll man sich bloß mal anschauen, welche Staaten eigentlich das Vetorecht haben. Das ist nicht Tibet, das ist nicht Luxemburg, das ist nicht Ghana, sondern das sind die Kriegsgewinner, das sind diejenigen, die über das größte Machtpotenzial verfügen. An deren Zustimmung bzw. Vermeidung des Veto, also an dieser Machtkonzentration im Weltsicherheitsrat, entscheidet sich die Frage des berechtigten oder nicht berechtigten Krieges. Es ist also so, dass die UNO eine merkwürdige Einrichtung ist. Sie entscheidet über Kriege und Nichtkriege, weil sie selbst über ein Gewaltmonopol verfügt, mit dem sie anderen Staaten, die dem zuwiderhandeln, auf die Finger hauen kann. Sondern das einzige Gewaltmonopol, was es da gibt, ist die Konzentration von Vetomächten im Sicherheitsrat. Und deswegen heißt die Gleichung, berechtigte Kriege sind die Kriege, wo die meiste Gewalt hintersteckt. Das ist die Wahrheit des Weltsicherheitsrats. Und deswegen sagen die Amerikaner, naja, so haben wir es uns doch eigentlich immer schon vorgestellt. Machen wir es doch wahr. Deswegen kommt der Bush auf die Idee und der Powell zu sagen, wenn die UNO dem Krieg, der Weltsicherheitsrat dem Krieg nicht zustimmt, hat die UNO versagt. Und nicht wir. Das ist nicht etwa albern, sondern das bringt ein Stück Wahrheit des Weltsicherheitsrats. Letztlich entscheidet über Berechtigung von Kriegen nach dem Völkerrecht auch nur die stärksten Mächte, in dem Fall die stärkste Macht. Deswegen ist es nicht falsch zu sagen, gegen alle Ideologien, die sich an das Völkerrecht anhängen. Die Amerikaner machen ein Prinzip des Völkerrechts gerade mit der Verweigerung, sich dem Weltsicherheitsrat zu unterwerfen, gerade weil sie stärkste Macht sind, wahr. Sie ziehen die Gleichung Recht gleich Gewalt nicht nur nach innen, sondern nach außen durch. Und da haben sie noch einiges vor. Ja, also wie gesagt, lassen wir es vielleicht mal dabei. Literaturangaben habe ich gemacht. Wer weiter mit mir darüber streiten will, soll sich die Sachen da aufschreiben. Bedanke mich, fand ich gute Diskussion.